ARD.
Im Schnellzug in Japan, im Shinkansen, gibt es, was Tiere angeht, klare Regeln. Ein Hund ist erlaubt, eine Katze, wenn sie klein genug ist, und sogar eine Taube. Wagen 6 hat an diesem Dienstagnachmittag zwischen Nagoya und Tokio allerdings keine Taube entdeckt, keine Katze und auch keinen Hund, sondern eine Schlange. 40 cm lang. Manche aus Wagen 6 sagen später, sie hat dort gelauert. Andere sagen, sie ist im Wagen entlang geschlängelt. Vielleicht eine Habbu oder noch schlimmer, eine Mamushi. Die giftigste Schlange in Japan. Schlangen sind im Shinkansen jedenfalls nicht erlaubt. Wagen 6 bleibt ruhig und ruft den Zugbegleiter. Er soll die Schlange fangen und dann in Tokio aus dem Zug tragen. Aber vielleicht ist es nicht die einzige Schlange in Wagen 6. Vielleicht versteckt sich noch eine zwischen den Sitzen oder im Gepäckfach. In Tokio müssen deshalb alle raus. Die Schlange und die Passagiere. Und der Zug wird getauscht. Ich stelle mir vor, wie die Passagiere aus Wagen 6 abends nach Hause kommen. Wie sie ihre Freunde treffen, ihre Partner, ihre Kinder und ihnen erzählen, dass ihnen heute etwas Unglaubliches passiert ist. Der Shinkansen hatte Verspätung. 17 Minuten. In Japan hat der Shinkansen im Schnitt 12 Sekunden Verspätung. 12 Sekunden. Und in Deutschland? In Deutschland ist ein ICE mit 5 Minuten Verspätung offiziell noch pünktlich. Und trotzdem kommt jeder dritte ICE zu spät. In schlechten Zeiten, wie bei der Fußball-EM, auch jeder zweite. Deutschland braucht dafür keine Schlange, denn Deutschland hat das Netz.
Okay, angeblich müsste man das jetzt hier sehen können.
Okay. Geh mal da rein.
Ich bin mit meiner Kollegin Joana unterwegs. Wie immer in diesem Podcast.
Wish me luck. Wäre richtig gut, wenn wir so ein irgendwas zum Wegschieben hätten.
Machete.
Und das ist Benny, unser Audioproducer.
Ja, eine Machete.
Wir sind im südhessischen Dschungel gelandet. Genauer gesagt in Zwingenberg an der Bergstraße.
Also, aber ich finde, wir brauchen auch vielleicht keine Machete, weil man sieht schon, dass man hier nichts sieht. Also.
Naja, also guck mal, hier sind noch so Steine da drunter.
Hoffentlich gibt's hier keine Schlangen.
Warum sollten wir hier sein? Siehst du das?
Wir haben einen Tipp bekommen, aber man hört vielleicht, ich bin nicht so überzeugt.
Ja, also ich finde jetzt ehrlich gesagt, die Tatsache, dass da ein Stein ist, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen.
Außerdem suchen wir hier schon eine halbe Stunde, mindestens. Bei ungefähr 40 Grad.
Oder wir haben halt wirklich einfach die Teile, die noch irgendwie halbwegs in Ordnung waren, rausgenommen und irgendwo anders verbuddelt. Ah, Gott.
Aber dann...
Was? Wie kommt es da? Ist da ein Gleisbett?
Oh, da sieht man was. Hier ist was. Weiß ich, was das ist? Sind das Schwellen? Ist das ein Gleis?
Ja, da liegt ein Gleis. Hier fängt unsere Geschichte an. Eine Geschichte über dieses Gleis. Und über die teuerste Strecke, die in Deutschland je gebaut wurde. Also streng genommen eher zwei Geschichten. Oder eine über das Netz. Und die Frage, was ist da eigentlich passiert in 30 Jahren Deutsche Bahn AG?
Und insofern wäre es für die Bahn besser gewesen, ich wäre da noch 5 Jahre geblieben.
Eine Geschichte mit Ex-Bahn-Chefs und mit dem Aktuellen.
Herr Lutz, ich würde ja gerne noch mit Ihnen über Tunnel sprechen.
Oh Gott.
Eine Geschichte über Prioritäten.
Deutsche Einheit, ganz klar.
Machtworte.
Dann macht dieses Gebirge den Mund auf und sagt, es kommt, wie es kommt.
Und einen 90 Kilometer langen Umweg.
Tunnel, Brücke, Brücke, Tunnel, Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke.
Und das hat mich skeptisch gemacht. Aber was heißt skeptisch? Das fand ich unlogisch.
Eine Geschichte mit Gewinnern.
Die haben zusammen eine Menge getrunken und parallel haben sie den Rechner aufgeklappt.
Und Verlierern.
Also was Abgehängtheit angeht, in Bahnhinsicht sind wir die Steigerungsform von Jena.
Und die große Frage, wer hat denn jetzt eigentlich den Plan, um diese Bahn zu retten?
Es ist ja kein Zufall, dass der Infrastrukturvorstand der Schweizer Bahn gesagt hat, hier kann man von Deutschland etwas lernen.
Sind Sie sicher, dass das nicht ironisch gemeint war?
Ich bin Charlotte Thielmann. Und das ist Teurer Fahren. Ein Podcast über 30 Jahre Deutsche Bahn AG. Folge 1. Auf der Suche nach dem verlorenen Gleis. Ein Festzelt in Gernsheim, 10 Kilometer westlich vom Dschungel. Hinten gibt's Kartoffelsalat und Würstchen. Vorne spricht der Chef der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz.
Gerne öfter klatschen, dann kann ich mich hier vorne ein bisschen abtupfen.
Lutz hat sein Jackett schon ausgezogen. Er macht immer wieder Pausen, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.
Sondern wir kümmern uns und setzen um, Schritt für Schritt.
Und hier in diesem unfassbar heißen Festzelt verkündet Richard Lutz ein neues Zeitalter für die Deutsche Bahn.
Und wenn heute Nacht um 23 Uhr die ersten Bagger rollen, dann nimmt in der Tat eine neue Zeit ihren Anfang.
Die neue Zeit, die heute anbricht, das ist die Zeit der Generalsanierung. Die wichtigsten Bahnstrecken, die besonders belastet und besonders kaputt sind, die werden alle neu gemacht und dafür monatelang komplett gesperrt. Also wenn es diesen Plan nach der Ampel überhaupt noch gibt. Nächstes Jahr Hamburg, Berlin. Ein Dreivierteljahr gesperrt. Dann Stuttgart, Ulm. Hamm, Düsseldorf, Köln. Bremen, Hannover. Insgesamt 41 Strecken. Und die allererste, das ist die Strecke, die hier hinter diesem Festzelt entlangläuft. Mannheim, Frankfurt. Die Riedbahn.
Stellen Sie sich die Riedbahnsanierung vor, wie die Operation...
Der Verkehrsminister ist an der Reihe, Volker Wissing. Damals ist Volker Wissing noch in der FDP und die FDP noch in der Ampel. Aber dieses ganze Drama, das ist heute noch weit weg. Heute ist Volker Wissing offensichtlich sehr gut gelaunt. Die Generalsanierung, die ist nämlich sein Baby. Seine große Operation, um die Bahn zu retten.
Wer die Aorta abklemmt, um sie von Verstopfungen zu befreien, der muss sich darüber im Klaren sein, was er tut.
Der Plan ist, 5 Monate lang wird die Aorta abgeklemmt. 5 Monate Schienenersatzverkehr.
Damit der Patient während der Operation nicht kollabiert.
In diesen 5 Monaten wird alles neu gemacht. Schotter, Gleise, Weichen, Signale, Oberleitungen, Stellwerke, sogar Bahnhöfe. Alles neu. Und dann, endlich, wird alles gut.
Und dann, meine Damen und Herren, wird die Riedbahn eine gesunde Riedbahn sein, an der wir uns erfreuen können.
Mhm.
Und dann werden wir in ganz Deutschland sehen, dass die Verspätungen abnehmen. Und dann gehen wir Korridor für Korridor an und bringen das deutsche Schienennetz in einen Zustand, auf den wir alle als Deutsche auch wieder stolz sein können. Denn
unser Land
ist ein Aber es geht nur im Team. Und weil wir ein Team sind, können wir alle uns heute freuen, optimistisch sein, die Riedbahn heute Abend schlafen legen und dann geht die OP los.
Volker Wissing und Richard Lutz, die beiden sind heute ein Team. Später vor dem Zelt legen sie die Hände übereinander auf einen großen roten Buzzer.
1, 2, 3.
Die Riedbahn ist gesperrt. Die Zeit der Generalsanierung ist angebrochen. Kein Land der Welt macht sowas. Kein Land der Welt klemmt monatelang die Aorta ab, damit das Netz keinen Herzinfarkt kriegt. Wie konnten wir da landen? Wie konnte das Netz überhaupt so kaputt gehen, dass es jetzt 41 Notoperationen braucht?
Der Herr Doktor da? Ja, dann lass uns mal rein.
Der Herr Doktor heißt eigentlich Thomas. Und der, der ihn Herr Doktor nennt, das ist Michael.
Hallo.
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 Thomas und Michael, die beiden kennen sich schon, da gab es die Deutsche Bahn AG noch gar nicht. Sie wohnen im gleichen Ort, gleich um die Ecke von der Riedbahn, und sie haben dasselbe Hobby.
Wer von euch hat jetzt mehr Fahrpläne?
Ja.
Fahrpläne.
Ja. Das versorge ich Ihnen ja.
Vielleicht so 40.000, meinst du, ne?
Wenn man wissen will, was mit dem Netz hier passiert ist, dann muss man Thomas und Michael fragen.
Ach, und hier stehst du im Stellwerk.
Genau.
Ja, ich war ja über 30 Jahre auf dem Stellwerk.
Ja. Zum wohlverdienten Ruhestand. Held der Arbeit.
Michael ist der Eisenbahner von den beiden. Mehr als 30 Jahre lang hat er hier im Stellwerk gearbeitet. Heißt, er hat 30 Jahre lang auf den Bahnhof geschaut, hat dort die Weichen gestellt und dem Lokführer das Signal gegeben, du kannst jetzt fahren. Michael kennt hier jedes Gleis, jede Weiche, jede Oberleitung persönlich. Thomas wiederum.
Und hier ist dein Störungsordner.
Einer meiner. Ich habe nur ein Exemplar rausgeholt. Ja.
Thomas, der Herr Doktor, ist der Eisenbahntheoretiker von den beiden. Thomas leitet hier in der Region den Fahrgastverband Pro Bahn und er ist spezialisiert auf Störungen. Jede einzelne Störung, die die Deutsche Bahn meldet, jede einzelne Störung wird von Thomas gesammelt, archiviert, ausgedruckt und abgeheftet.
Das ist meine eigene Betriebsleitzentrale, wo ich was zurückverfolgen kann, wenn es drauf ankommt. Ja.
Thomas sammelt alle Störungen im Netz, natürlich auch auf der Riedbahn. Und das sind Thomas' Top 5.
Was würdest du sagen, sind so die Top 5 Störungen, die passieren?
Irgendwie Rotausleuchtung. Also,
Rotausleuchtung. Das Gleis ist frei, aber das Signal, also die Ampel am Gleis, zeigt trotzdem rot und niemand weiß, was los ist.
Weichenstörungen.
Ohne Weiche kein Gleiswechsel. Also auch kein Ausweichen, kein Überholen.
Kabelschäden.
Kann überall passieren. Stellwerk, Oberleitung, Signalanlagen, gibt's überall Kabel.
Es kann auch eine Oberleitungsstörung sein. Die Oberleitung.
Sturm, Ast fällt auf die Oberleitung, Stromausfall.
Oder Stellwerksausfall vielleicht. Ja, das ist
da steht dann jemand wie Michael im Stellwerk und kann nichts machen. Keine Signale geben, keine Weichen stellen.
Ja, also das sind so die üblichen Verschleißerscheinungen an Betriebsinfrastruktur.
Das sind so die üblichen Störungen. Und dann gibt es noch die unüblichen.
Jetzt gucken wir mal aktuell, was jetzt los ist. Das ist das Ding hier.
Ach ja, das sehen wir ja.
Thomas guckt in seinen Störungsmelder. Aber es ist Michael, der am Ende rausfindet, was da heute genau los ist. Michael hat da nämlich so seine Connections. Er weiß genau, wen er fragen muss, wenn was Seltsames passiert.
Ein Bus, was macht denn der da im Acker?
Ein Bus ist auf ein Gleis gefahren. Am Bahnübergang 33.
Am BE 33? Was hat denn der Bus da verloren?
Der Bus hat geübt. Für den Schienenersatzverkehr. Der Schienenersatzverkehr ist aufs Gleis gefahren.
Da haben sie gar keine großartigen Begründungen geschrieben. Das heißt Fahrzeitverlängerung auf dem Regellaufweg.
Wollte niemand reinschreiben, Ersatzverkehr der Deutschen Bahn ist aufs Gleis gefahren.
Nee, steht hier nicht drin.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Das ist wirklich viel.
Freust du dich dann über viele Störungen oder über wenig Störungen?
Also ich bin jetzt... Ich bin jetzt kein Masochist.
Ich auch nicht. Um Gottes Willen.
Die gute Nachricht ist, zumindest die üblichen Störungen, die sollten auf der Riedbahn zumindest für ein paar Jahre nur noch ganz selten passieren. Denn hier ist ja dann alles neu. Neue Weichen, neue Oberleitungen, neue Kabel, neue Stellwerke. Aber die Riedbahn, das sind halt auch nur 70 Kilometer. 70 Kilometer von 4.000, die noch generalsaniert werden sollen. 70 Kilometer von 34.000 im ganzen Netz. Und dieses Netz? Naja, die Hälfte aller Strecken ist offiziell instandsetzungswürdig. Die Stellwerke sind teilweise noch aus der Kaiserzeit. Die funktionieren noch rein mechanisch mit Seilzügen, Stellhebeln und Muskelkraft. Jede vierte Weiche ist schlecht, mangelhaft oder ungenügend. Die Bahn sagt, sie braucht für dieses Netz 92,2 Milliarden Euro. Und zwar nur, um die Teile auszutauschen, die schon längst hätten ausgetauscht werden sollen. Und selbst wenn das irgendwann irgendwie alles gemacht ist, dann gibt es in diesem Netz zwar weniger Störungen, aber immer noch viel zu viele Züge. Hier auf der Riedbahn, ICE, TGW, Eurocity, Regio, S-Bahn, Güterzüge, alle auf denselben Gleisen. So viele Züge, dass man hier schon seit den 90ern eine Neubaustrecke plant. Und selbst wenn die irgendwann kommt, in 10, 15 Jahren, dann sind es immer noch zu viele Züge. Auf der Riedbahn, auf den Seitenarmen, auf den Parallelstrecken, überall hier zwischen Frankfurt und Mannheim. Und es werden immer mehr. Man hätte dieses Netz hegen und pflegen müssen, damit hier überhaupt nie was kaputt geht. Und ausbauen. Neue Strecken, neue Weichen, neue Überholmöglichkeiten, mehr Kapazität. Aber stattdessen ist hier genau das Gegenteil passiert. Michael will uns das zeigen. Das Netz zwischen Frankfurt und Mannheim. Und warum hier aus seiner Sicht in den letzten 30 Jahren alles schlechter geworden ist. Warum das, wie er sagt, heute nicht mehr seine Bahn ist. Also natürlich abgesehen von seinem Stellwerk.
Wie der Boris Becker zu Wimbledon sagt, mein Wohnzimmer, ja.
Und die Infrastruktur, hat sich da was verändert?
Schlecht abgefahren, schlecht.
Und da kommt einer.
Und der fährt jetzt Richtung Frankfurt. Ja, früher war man da gerade aus dem Bahnübergang. Da kamen dann 2001 die ganzen Weichen raus. Da wollten sie schon mal nichts mehr bauen und haben das eingespart. Was geht denn jetzt? Jetzt geht's ab. Die Strecke ist wieder frei, kommt ein Zug nach dem anderen. Ne?
Ja, da ist schon der nächste.
Früher waren wir eine Eisenbahn, da war jeder für den anderen da. Und man sieht, wie das alles immer schlechter wird, das tut weh, ja. Guck, da ist schon ein Güterzug auf Schleichfahrt.
Oh ja. Der fährt sehr langsam.
Ich habe schon zur Chefin 2000 gesagt, dass das nicht mehr meine Bahn ist, diese Bahn AG.
Und dann irgendwann gab es eine Weiche, die dieses genau. Überholgleis verbunden ja. hat mit dieser
genau, mit diesem Hauptgleis. Da hat man halt viel eingespart. Ruckzuck, jede Weiche kostet Geld, weg. Was weg ist, ist weg.
Wer ist dafür verantwortlich? Dafür, das Netz instand zu halten, dafür war in den letzten 30 Jahren die Bahn zuständig. Also eine Weiche kontrollieren, reinigen, Schraube nachziehen, mal ein Teil austauschen, das liegt bei der Bahn. Aber Ausbau und Neubau, das liegt nicht bei der Bahn, sondern beim Bund. Und der Bund zahlt auch, wenn eine Weiche so kaputt ist, dass sie komplett ausgetauscht werden muss. Also, wer ist verantwortlich, dass das Netz hier heute so aussieht?
Wer ist verantwortlich? Sag viele. Das ist diplomatisch. Da trifft man jeden damit.
Ja, das ist der Bahn AG, würde ich sagen. Sparen. Sparen war die Devise.
Ja.
Und dann unter Medorn erst recht sparen und Verschleiß fahren.
Hartmut Medorn. 10 Jahre Bahnchef, Anfang der 2000er. Wir werden in diesem Podcast noch sehr viele Medorn-Fans hören. Und dann gibt es noch die anderen. Für die ist Medorn der Bad Guy.
Nee, der wollte auch Anti-Börse. Urheil, ja, egal, ja. Alles Verluste. Alles, was nicht gebraucht wird, wird abgebaut, stillgelegt, weggenommen.
Tatsächlich ist das Netz seit 1994, seit die Deutsche Bahn gegründet wurde, um ein Viertel geschrumpft. Die Hälfte der Weichen wurde rausgerissen. Mehr als 60.000. Für Michael und Thomas gibt es einen Fall, der zeigt, was schiefgelaufen ist mit dem Netz.
Ja, und in Zwingenberg gab es ein Überholgleis.
Ein Überholgleis. Ein Gleis, das man braucht, damit ein ICE an einem Güterzug vorbeikommt. Ein Gleis, das immer wichtiger wird, je mehr Züge da unterwegs sind. Ein Gleis, was noch wichtiger wird, wenn es viele Züge und viele Störungen gibt.
Hinterher erinnert sich kein Mensch mehr daran, wie das mal war.
Dieses Gleis wurde stillgelegt.
Zwingenberg, Zwingenberg, Zwingenberg. Genau, und da diese gestrichelte Linie ist das.
Zwingenberg an der Bergstraße. Eine Kleinstadt in Hessen, fast Baden-Württemberg. Um uns herum sind Weinberge und Fachwerkhäuser. Und hier fahren jeden Tag 320 Züge lang. ICE, Regio, Güterverkehr, alles.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier im Bahnhof, also da oben auf dem Bahnsteig bis zum Ende gehen, müssten wir schon ein bisschen was sehen.
Zwingenberg liegt auf der zweiten wichtigen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die Main-Neckar-Bahn. Von hier aus sind es zur Riedbahn nur ein paar Kilometer. Diese Strecke hier läuft parallel, über Heidelberg und Darmstadt.
So, Streckenkilometer 44,6. Ja, let's try.
Und wie die Riedbahn ist auch die Main-Neckar-Bahn offiziell ein überlasteter Schienenweg. Auslastung 125-140%. Heißt, auch hier fahren viel zu viele Züge. Viel mehr, als die Strecke eigentlich aushält. Und die Main-Neckar-Bahn soll auch noch generalsaniert werden. 2027, wenn da noch genug Geld da ist.
Ja, und hier das Bahnhofsgebäude ist komplett. Wow, ist eigentlich ziemlich schön.
Der Bahnhof hier ist ziemlich beeindruckend und ziemlich schön. Ein Sandsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert.
Aber es sieht jetzt nicht besonders benutzt aus.
Aber der Eingang ist verrammelt. Oben im zweiten Stock sind die Fenster eingeschlagen. Hier hat offensichtlich schon lange niemand mehr einen Kaffee gekauft und auf den Zug gewartet. Denn dieses Gebäude hier, das hat die Deutsche Bahn verkauft. Zusammen mit 489 anderen Bahnhofsgebäuden an einen britischen Investor. Schauen wir uns in diesem Podcast auch noch an.
Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine alte Eisenbahn. Müssen wir mal gucken, was da stattfindet. Aber hier unten ist ja alles verrammelt.
Hier gibt es schon lange keinen Michael mehr, der hier die Weichen stellt. Im Bahnhof Zwingenberg gibt es nämlich keine Weichen mehr.
Ich würde denken, das ist hier rechts von uns. Da irgendwo in diesem Schotter da.
Irgendwo hier konnte ein langsamer Zug mal runterfahren vom Hauptgleis, den ICE vorbeilassen und wieder zurück aufs Hauptgleis. Irgendwo hier war mal ein Überholgleis.
Hier ist nur Schotter. Okay, lass mal noch weitergehen. Mhm. Ich finde es sehr verdächtig, dass du das da vermutet hast und mir aber nicht hinterhergelaufen bist. Ja, ich habe die falschen Schuhe an. Die quietschen und sind offen.
Und dann hat die Bahn entschieden, dass sie dieses Gleis jetzt nicht mehr braucht.
Okay, angeblich müsste man das jetzt hier sehen können. Okay, gehen wir da rein. Frisch wie Lack.
Wenn die Bahn ein Gleis stilllegen will, dann braucht sie das Okay von ihrem Eigentümer, dem Bund.
Wäre richtig gut, wenn wir so ein irgendwas zum Wegschieben hätten.
Machete.
Also hat die Bahn das Eisenbahnbundesamt gefragt. Dürfen wir?
Ah, Gott.
Und das Eisenbahnbundesamt hat gesagt, nein.
Sind das Schwellen? Ist das ein Gleis?
Warum rostet dieses Gleis hier vor sich hin? Wer hat das entschieden? Hartmut Medorn persönlich? Oder irgendeiner von den letzten 12 Verkehrsministern, die Deutschland in den letzten 30 Jahren hatte? Hat man das hier an dieser Stelle einfach nicht mehr gebraucht? War das zu teuer? Oder gab es einfach andere Dinge, die wichtiger waren?
Good morning, ladies and gentlemen. Willkommen aboard the ICE Sprinter to Munich. Be a pleasure journey.
Wir sind im Sprinter von Berlin nach München.
Ah ja, perfekt. Ja, wie gut, dass ich diese Karte per Hand gezeichnet habe. Das ist jetzt die Saale-Elster-Talbrücke.
Seit 7 Jahren gibt es hier eine neue Strecke. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8.
Okay, und jetzt kommt die Stöbnitz-Talbrücke.
Und nur deshalb dauert Berlin-München für uns heute 3 Stunden, 55 Minuten.
Und gleich kommt unser erster Tunnel.
Unter der magischen 4-Stunden-Grenze. Unter dieser Grenze gilt die Bahn als echte Konkurrenz zum Flugzeug.
Also laut der Open Railway Map sind wir mitten im See. Aber wir sind hier schon auch noch. Es ist immer noch die Stöbnitz-Talbrücke.
Und tatsächlich, heute gibt es hier doppelt so viele Fahrgäste wie früher. Als Berlin-München noch 6 Stunden gedauert hat.
Ja, die Unstrut-Talbrücke. Die kommt nach dem Osterberg-Tunnel. Das ist unser erster Tunnel.
Es ist die Schnellfahrstrecke in Deutschland, die am schnellsten wächst. Nächstes Jahr sollen hier jeden Tag 26 Sprinter fahren.
So, das ist jetzt der Bibra-Tunnel.
Die ICE sind voll und für deutsche Bahnverhältnisse auch ziemlich pünktlich.
Unser Zug hat momentan 10 Minuten Verspätung und
also relativ pünktlich.
Leute, der Osterberg-Tunnel. Schön, dass wir jetzt beides erschreckt haben. Ein Tunnel.
27 Tunnel und 37 Brücken. Oder wie Bahnchef Lutz sagt, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst.
Sind das alles so verhältnismäßig kurze Tunnel oder sind das so richtig lange Tunnel?
Richtig lange Tunnel.
Ja?
Aber, der ist hier auch eingezeichnet.
Überhaupt, Berlin-München ist die Strecke, die alle gut finden. Bei der Bahn und in der Politik.
Das Herzstück der deutschen Einheit.
Mit diesem hohen Tempo sind wir gegenüber dem Auto unschlagbar und auf jeden Fall in Schlagdistanz mit dem Flieger.
Ich sage danke dafür, dass Sie die 10 Milliarden Euro gut umgesetzt haben in etwas, was Menschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in Zukunft besser miteinander verbindet.
Und ganz ehrlich, ich wohne in Berlin, ich fahre diese Strecke ziemlich oft. Gut, dass es die gibt.
Nächster Halt, Erfurt.
Die Frage ist nur, warum halten wir in Erfurt? Wenn man auf die Karte schaut, von Berlin nach München, dann liegt Erfurt überhaupt nicht auf dem Weg. Diese Schnellfahrstrecke, die so schnell wie möglich von Berlin nach München gehen soll, diese Schnellfahrstrecke macht einen Umweg. Ein Umweg mitten durch den Thüringer Wald. Mit 12 Kilometern Brücke, 41 Kilometer Tunnel. 41 Kilometer. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8 ist die teuerste Strecke, die in Deutschland je gebaut wurde. Stand jetzt 10 Milliarden Euro. Und wenn alles fertig ist, 13 Milliarden. Doppelt so teuer wie der BER. Teurer als Stuttgart 21.
Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir München Hauptbahnhof. Die Fahrt endet hier.
Also, warum Erfurt? Warum dieser Umweg? Warum 13 Milliarden für diese Strecke? Während auf der anderen Seite das Netz nicht mal ordentlich instand gehalten wurde. Wer sagt, okay, wir müssen 489 Bahnhöfe an einen britischen Investor verkaufen. Wir müssen das Überholgleis am Bahnhof Zwingenberg stilllegen. Und lasst uns einen Umweg mitten durch den Thüringer Wald bauen. Mit 27 Tunneln und 37 Brücken. Und was, wenn jemand kommt und sagt, wir könnten doch auch keinen Umweg fahren?
Und die schnellste Verbindung von Berlin nach München auf Ihrer Strecke, wie schnell wäre die gewesen?
Die wäre dann 3,5 Stunden.
Und wie viele Tunnel hätten Sie gebaut?
Fast gar keine.
Nächstes Mal. Teurer Fahren ist eine Koproduktion vom Podcast Radio Detektor FM von Radio 1 vom RBB und dem SWR. Story und Recherche kommen von Johanna Voss und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion: Sten Lorenzen, Stefan Ziegert und Caroline Wollschied. Produktion und Sounddesign: Stanley Baldauf und Benjamin Zerdani. Dramaturgische Beratung: Franziska Krenzin. Mit Originalmusik von Volker Bertelmann. Cover: Scarlett Neems. Audiorecherche: Christian Kollett. Executive Producer: Simone Reuter, Katrin Anna Vierle und Christian Bollert. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr euren Freunden von diesem Podcast erzählt. Und zum Schluss noch eine Empfehlung von uns. Nämlich in den wunderbaren Podcast von Eva Schulz reinzuhören, Deutschland 3000. Da spricht Eva Schulz mit Gästen wie Joko Winterscheid oder Satou Sabali. Und manchmal geht's auch bei Deutschland 3000 um die Deutsche Bahn.
Es gibt so eine Statistik über die Verspätungen bei der Deutschen Bahn. Was glaubst du, wie viele der Züge im Fernverkehr haben Verspätungen?
Ich würde schon sagen, dass 90% der Züge, in denen ich fahre, Verspätungen haben.
Tatsächlich sind es nur so 25%. Allerdings rechnen die auch erst Verspätungen ab 6 Minuten.
Diesen Podcast und auch unseren Podcast hier findet ihr werbefrei in der ARD Audiothek. Weitere Infos auf detektor.fm und radio1.de.